Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Buchungsflaute, Nahostkrise, Cashback, Unsitte, Chancen und Herausforderungen durch KI und eine angeblich mangelnde Unterstützung der Politik. Es gibt große Herausforderungen in der Touristik, so hört sich das an. Das sind die Schlagworte, die man immer so hört derzeit. Also dicke Bretter gilt es zu bohren. Und es gibt zwei, die sich dem Bohren dieser dicken Bretter besonders verschrieben haben. Und die haben wir heute bei uns im Studio. Ich freue mich sehr. Albin Leudel, der Präsident des DRV bei uns. Hallo Albin.
Hallo.
Und Oliver Rengelshausen, der Vorsitzende des KI- oder Digitalisierungsausschusses. Mehr und mehr dominiert von KI, aber es ist eigentlich ein Digitalisierungsausschuss, seit 4 Jahren im Amt und noch ein paar Tage bei Amadeus Geschäftsführer auch im Amt, auch heute hier. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Natürlich auch an meiner Seite Bianca Wilkens, auch immer gern gesehen. Hallo, dass du. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, vielen Dank. Auch herzliches Willkommen von mir.
Genau. Albin, war das jetzt diese Woche eigentlich eine produktive Woche im Sinne der ganzen Problemlösungen? Das war der Tourismusgipfel, dann war der Reisegipfel, viele Meetings.
Ja.
Bist du vorangekommen beim Bohren dieser dicken Bretter?
Es war eine der produktivsten Wochen und intensivsten Wochen überhaupt.
Intensiv ist nicht gleich produktiv.
Das ist richtig, aber diesmal trifft es für beides zu.
Okay.
Vielleicht einen kleinen Blick auf die Woche aus meiner Sicht. Ich war geladen als Sachverständiger im Finanzausschuss des Bundestages in einer öffentlichen Anhörung zum Thema Absenkung der Luftverkehrssteuer.
Ja.
Das ist ja dann gestern im Parlament verabschiedet worden. Jetzt kommt der Bundesrat dann. Das heißt, wir wurden hier gefragt, angehört, wie die Sicht des Verbandes der Branche auf dieses Thema ist. Auch bekannt, welche Position wir hier einnehmen, nämlich das ist ein wichtiger, richtiger und guter Schritt. Und das habe ich dort auch zur Auskunft gegeben und weitergegeben.
Ja.
Und dann war es so, im Rahmen des BTW-Gipfels gab es viele Presseanfragen, Live-Fernsehinterview-Anfragen, zum Beispiel Tagesschau 24. Und da wurde schon sehr konkret gefragt, wo steht die Branche, wie ist die Reiselust der Deutschen? Und dort habe ich Stellung bezogen und auch bewusst Stellung bezogen, was den Gesamtvertrieb betrifft.
Sehr gut. Spannend, also doch deutlich mehr als nur der Reisegipfel und der Tourismusgipfel.
Ja.
Wie wirksam das dann am Ende ist, um genau diese Probleme, die ich skizziert habe, zu lösen oder mitzulösen, werden wir im Verlauf der Sendung besprechen. Oliver, ich habe gerade gesagt, du bist wenige Tage nur noch Geschäftsführer von Amadeus. Fällt da so eine Last jetzt ab? Wird es ein bisschen weniger mit der Last, die auf deinen Schultern so liegt?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man aus so einer Geschäftsführung rausgeht, in der man lange war, dann ist es natürlich auch irgendwo eine Last, ja, kann man so nennen, die dann auch so ein bisschen abgenommen wird. Und ich freue mich aber auf das, was kommt.
Ja. Genau, wir werden ausführlich darüber reden, was da so kommt. Vielleicht auch nicht nur rund um den Digitalisierungsausschuss und die KI-Initiative. Super spannend. Wir haben spannende 40, 50, vielleicht werden es auch 60 Minuten vor uns. Bianca, aber wir sind hier nicht allein zu viert, sondern...
Genau, wir sind hoffentlich mit ganz vielen hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern hier zusammen sozusagen am Bildschirm versammelt. Also auch nochmal ein herzliches Hallo an die vielen, die sich hier eingeschaltet haben. Und natürlich ist es so wie sonst auch in allen anderen Sessions, könnt ihr euch einbringen, ihr könnt Fragen stellen und wir geben das ganz gerne hier in die Runde weiter.
So, Albin, ich habe es ja angeschnitten, was alles so am drängendsten ist. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich das bedrohendste oder bedrohlichste Szenario, ne, von Cashback bis hin zu den ganzen Krisen, gerade Nahost, für unsere Branche?
Alles wichtige Themen, keine Frage, die uns.
Habe ich irgendwas vergessen eigentlich?
Nein, nein, also haben wir genug. Wir haben genug. Für mich das drängendste Thema ist eigentlich das Preisbild, das wir abbilden. Dass das Thema Urlaub machen, sich den leisten können, für die Gesamtbevölkerung auch realisierbar ist. Diese Entwicklung sehen wir ja schon seit 2019. Ja. Da geht die Schere ja weit auseinander, dass die Reisepreise steigen. Die Kunden haben es Gott sei Dank akzeptiert. Wir sehen, dass permanent die Reisegäste aber weniger werden.
Ja.
Und es hat jetzt nochmal an Dynamik zugenommen,
ja,
aus diversen Gründen. Ja. Aber diese Herausforderung, dass es überhaupt zu einer Diskussion kommt, passt das, brauche ich Cashback oder nicht?
Ja.
Brauche ich nicht, ne? Aber dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Urlaub machen zu können, ja, das ist die größte Herausforderung.
Das ist populär, diese Forderung. Ob da dann die weitere Senkung der Luftverkehrssteuer wirklich ein großer Hebel ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich in den Verbraucher hineinversetzt, ist doch dann Cashback ein super Ding, oder? Da spare ich aus der Marge der Vertriebsorganisation, nennen wir sie Check24 beispielhaft, wird dann was rausgespart und ich habe 700 Euro mehr auf meinem Konto. Mega. Können sich umso mehr Leute in Urlaub
machen. Das ist sicher einer der Gründe, warum es wahrscheinlich viele Menschen gibt, die das genutzt haben. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass sehr viele Menschen auch wissen, was die persönliche Beratung, die Serviceleistung im Reisebüro bedeutet und sind dann noch bereit, diesen, das hinzunehmen.
Wie kommen wir aus der Falle raus, Albin? Das ist, es hört sich fast zu scherzhaft an, aber es ist ja eigentlich eine riesige Bedrohung. Mhm. Einerseits ist der Trend immer stärker, skalierende Digitalunternehmen, also digitale Vertriebler sozusagen, ich habe Check24 angesprochen, es gibt viel mehr, Holiday Check und Co., können eben durch ihre Skalierung aus der Marge ganz viel Geld rausnehmen und den Kunden geben. Das kann ein Reisebüro nie mitgehen. Manche versuchen es, aber in dem Grad werden sie das nie können. Was passiert gerade mit der Branche?
In dieser Branche gibt es einen Umbruch, der vielleicht dadurch ein Stück weit gekennzeichnet ist, der aber auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Digitalisierung und die Automatisierung stärker voranschreitet.
Ja.
Und die Antwort kann nur sein, den einen Zug mitnehmen, nämlich Automatisierung, KI und Digitalisierung. Und auf der anderen Seite das, was das Reisebüro auch ausgezeichnet hat, nämlich die persönliche Beratung, die persönliche Ansprache, die Serviceleistung noch stärker in den Vordergrund zu stellen, auch die persönliche Ansprache. Weil das Preisthema, das ist an der Stelle dann kein Gewinnerthema. Das gebe ich gerne zu. Aber die Würdigkeit und die Leistungsqualität des Reisebüros wird hier im Vordergrund zu stellen sein.
Siehst du gar keine Chance, dass man oder dass wir als Branche, und der DAV vertritt ja die gesamte Branche und im Vertriebsbereich eben vorwiegend die stationären, den stationären Vertrieb, dass da auch regulatorisch über die Politik, an welchen Hebeln auch immer, etwas bewegt werden könnte, dass dieses Ausnutzen der Provision, dieser Marge dann zugunsten des Endkunden nicht so um sich greift.
Also wir haben ja schon vor vielen Jahren als DAV mal eine Anfrage ans Kartellamt gestellt, dass wir es gefühlt als wettbewerbsverzerrend ansehen.
Ja.
Ist ja auch so, machen wir uns nichts vor.
Auf jeden Fall.
Wir haben dann die Antwort gekriegt, was das Amt umtreibt, ist wettbewerbfördernd. Die wollen, dass die Vertriebskanäle untereinander sich betteln, um für den Endkunden den besten Preis zu finden. Aus Wettbewerbsgründen, wenn man es aber weiter durchdekliniert, kommt man wahrscheinlich mal zu der Frage, wenn dieser Wettbewerb so weitergeht, kann es vielleicht mal gar keinen Wettbewerb mehr geben. Ob das dann zum Wohle des Endverbrauchers ist, da würde ich auch ein Fragezeichen dahinter setzen.
Ja.
Aber gibt es denn abseits dessen, also dass man den juristischen Weg geht, weil den hat man jetzt ja sozusagen mit diesem AIDA-Urteil auch durchdekliniert, beziehungsweise ISA hat das ja auch massiv versucht, da nochmal in den nächsten Schritt zu gehen. Auch da gab es ja von dem OLG Düsseldorf die Absage, genauso wie du sagst, man will halt diesen verstärkten Wettbewerb im Sinne des Kunden. Gibt es denn gar keine andere Option, dann vielleicht doch Lösungswege zu finden, abseits dieses juristischen Wegs? Gibt es da etwas, was auch ihr als Verband für euch als Lösungsweg überlegt habt?
Die Kooperationschefs sind ja auch mit euch im Gespräch. Die wissen auch, dass das Wasser ihnen bis zum... Also was gibt es da für Möglichkeiten?
Also das Erste ist, dass unsere klare Positionierung pro Handelsvertreterstatus steht.
Ja.
Wir glauben und glauben auch zu wissen, dass das auch der Weg für die Zukunft ist.
Ja.
Dass jede Diskussion um irgendwie ausgewiesene Margen, über welches Modell auch immer, eher schadhaft sind. Deswegen beharren wir auch so darauf, dass der Handelsvertreterstatus bleibt. Das ist der heilige Gral. Und wir sehen auch, wie auch in allen Publikationen sichtbar, wir sehen auch keinen Zusammenhang mit dem Urteil jetzt in Düsseldorf mit einem Aufbrechen des Handelsvertreterstatus.
Ja.
Das sehen wir nicht
an der Stelle.
Und deswegen ist es unsere klare Haltung, das muss so bleiben an der Stelle.
Ja, aber ist da die Korrelation zwischen diesem Handelsvertreterstatus und dem Cashback, ist das überhaupt so gegeben? erleben ja heute schon, also das scheint für mich irgendwie ein Stück weit auch losgelöst zu sein.
Ja, so sehen wir es auch. Ja, so
und dann wenn man da dann überlegt, wenn es losgelöst von dem Handelsvertreterstatus ist, gibt es da nicht eine andere Lösungswege oder andere Gedankenspiele, die man dann vielleicht durchspielen kann, auch im Zusammenhang oder gemeinsam mit den Kooperationsvertretern? Wir haben jetzt auch in den Kommentarspalten haben wir viel gesehen über Belohnung derjenigen Partner, die eben nicht diesen Cashback-Weg gehen oder steuerrechtlich, also dass man versucht sozusagen auch auf den Gesetzgeber in irgendeiner Form anders einzuwirken. Was ist
also
da
verbandsseitig eure sogenannten Idee? Steuerrechtlichen Prüfungen, die machen wir auch. Da können wir jetzt noch kein Ergebnis von, inwieweit das vielleicht einen Hebel gibt, um da Einhalt zu gebieten, ist aber auch ein schwieriges Feld, weil wir damit ein großes Fass aufmachen würden für alle Vergünstigten, für alle Mitarbeiter. Ja. Deswegen würde ich das erstmal mit Vorsicht betrachten an der Stelle. Wichtig ist wahrscheinlich, dass die großen Reisebüroorganisationen für sich auch Wege finden, unique Produkte mit Reiseveranstaltern zu kreieren, die vielleicht außerhalb dieses Rückvergütungsthemas dann an den Markt gebracht werden. Und durch die fortschreitende Digitalisierung sind auch Reisebüros zukünftig in der Lage, solche Produkte zu kreieren.
Unique Produkte, was genau?
Also hast du ja, beispielsweise, dass man durch eigene Reiseveranstaltungen, durch Gruppenreisen noch viel stärker, durch Spezialisierung,
Bausteinreisen
noch viel stärker in eine Produktgruppe, in ein Segment einsteigen kann, die im klassischen Bereich nicht sichtbar sind, wo sie auch eine Gestaltungshoheit, was den Preis betrifft, und auch keine Cashback-Diskussion mehr. Die Aufgabe der Reisebüros wird sicher sein, heißt immer wieder spezialisieren, Kunden ansprechen, und das ist nach wie vor das Wichtigste.
Wobei das jetzt auch nicht mehr das Spielfeld alleine der Reisebus ist, sondern da haben wir jetzt ja auch vor ein paar Wochen, war das glaube ich, hat der Check24 verkündet, auch da sozusagen mit auf dieses Feld mit einzusteigen. Und auch da wird es dann Cashback geben, sehr wahrscheinlich.
Ist mir zu, umso wichtiger ist es, dass wir dieses Doppelthema da auch aufgreifen und sagen, was können denn die Antworten eines Reisebüros sein bei diesen Themen? Und die können auch nur sein, über das Thema Arbeitsprozesse, über das Thema, wie spreche ich den Kunden an, noch professioneller zu werden. Ja. Und da gibt uns KI sicher einen
Genau, da werden Hinweis. Wir auf jeden Fall auch im Verlauf der Sendung darauf eingehen, wie da KI helfen kann. Das ist ja genau auch deine Expertise und die Initiative, die ja auch mit Fördergeldern jetzt im DRV voranbringt und du maßgeblich treibst, Oliver. Du bist, auch holen wir dich mal in die Diskussion, die Cashback-Diskussion. Du bist seit Jahrzehnten in der Branche verhaftet, kennst sozusagen auch jedes Segment. Wenn wir mal auf die Ursachen für Cashback blicken, ist das ja einerseits eben das die Skalierungsmöglichkeiten im Digitalen, wie ich das versucht habe zu erläutern, und auf der anderen Seite eben auch, weil die Veranstalter nichts dagegen unternehmen. Am Ende kommt die Provision, die in Teilen als Cashback rückvergütet wird, von den Veranstaltern. Mhm. Welche Möglichkeiten siehst du, oder bist du ganz realistisch und sagst, die wollen das gar nicht, dass die Veranstalter sich unterhaken und sagen, wir tun jetzt was für vor allem den stationären Vertrieb und verbieten gemeinschaftlich Cashback komplett oder in einer bestimmten Höhe oder gehen da irgendwie gemeinsam gegen vor und zahlen die volle Provision nur noch für Reisen, wo es keinen Cashback gibt. Ist das eine Chance oder ist das ein Traum?
Also ich würde sagen, es ist eher ein Traum, weil die Realität ist anders, schon seit langem, seit vielen, vielen Jahren. Und ich kenne auch ehrlich gesagt momentan die rechtliche Beurteilung von so einer Maßnahme nicht. Also kann man das überhaupt, weil im Grunde
genommen... Cashback an
sich? Nee, kann man das überhaupt untersagen? Weil am Ende die Frage wäre ja...
Offensichtlich nicht, ne?
Nee, ich wollte gerade sagen, wie sollen sich dann die Veranstalter sozusagen... Die können natürlich den Wunsch äußern, dass es nicht passiert. Aber am Ende des Tages gebe ich jemandem für eine Vertriebsleistung Geld. Und was er mit dem Geld macht, ist seine Sache.
Aber man kann ja versuchen, sozusagen mit Steuerungselementen in den Verträgen, kann man ja versuchen, die Player sozusagen zu belohnen, die eben nicht mit Cashback arbeiten. Also das wäre jetzt nur so ein...
Das wäre die Frage, aber für mich ist dann die Frage, ist das wirklich, also ich kann es wirklich nicht beurteilen, was ist rechtlich überhaupt machbar? Also was kann ich in den Vertrag reinschreiben, was dann auch noch Bestand hat?
Ja, ihr meint also eine Art Bonusmodell des Reiseveranstalter dann in den Markt werfen und sagen, diejenigen, die vielleicht hier
zum Beispiel, aber vielleicht ist das eben auch nicht realistisch, ne? Vielleicht ist der Druck
ist
der Veranstalter.
Start der Wettbewerb.
Genau, der Druck der Veranstalter ist wahrscheinlich so groß, die Reisen zu verkaufen. Ja. Gerade jetzt, alle hoffen auf das Last-Minute-Geschäft. Ja. Wenn es nicht kommt, haben wir ein richtiges Thema in der Branche und vor allem die Veranstalter. Und ich sag mal so, wenn ich Veranstalter wäre, wäre es mir vielleicht auch dann am Ende fast egal, woher der Umsatz kommt.
Ja,
aber ich
glaube auch zu wissen, dass denen die Entwicklung auch nicht recht ist.
Ja,
selbstverständlich,
klar.
Weil es ja auch ein Stück weit die Preishoheit auch nimmt. Ja?
Ja.
Wir haben
ja
auch eigene Online-Auftritte und man möchte ja auch nicht, dass das eigene Produkt unter Preis verkauft wird. Und über Rückvergütung hat man da einen Hebel gefunden. Aber bei der aktuellen Situation und der Wettbewerbsfähigkeit der Branche wird man natürlich schauen, dass man seine Produkte an den Mann und den Frau bringt.
Ja.
Bei aller Sympathie, und ich erfahre sehr viel Sympathie für das Reisebürogeschäft von den Veranstaltern, aber man ist da in beiden Bereichen tätig.
Ja, ja. Vielleicht abschließend, wir reiten jetzt sozusagen schon eine Viertelstunde auf Cashback rum. Wir werden das heute auch nicht lösen, aber ich denke, wir haben ein bisschen durchleuchtet, welche Möglichkeiten es gibt, da überhaupt vielleicht auch Unsitte Herr zu werden. Wenn ihr jetzt mal in die Zukunft schaut, glaubt ihr beide daran, dass sich an diesem Trend Unsitte irgendwas ändern wird?
Also ich glaube, dass es an dem großen Trend nichts ändern wird. Ich glaube aber sehr wohl, dass Reisebüros mit ihrer Qualität und Expertise dort besser werden, mit umgehen können. Da bin ich ziemlich sicher. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Als ich diese Woche ein Interview gegeben habe auf tagesschau.de und dann auch gefragt wurde, wie ich auf das Mittelthema blicke, und wurde es auch kurz angerissen, habe ich einen Appell an die Fernsehzuschauer gesetzt und gesagt, geht bitte ins Reisebüro, lasst euch da kompetent beraten an der Stelle und auch bei der Einschätzung, was ist was wert, seid ihr da am besten aufgehoben. Das ist auch meine feste Überzeugung und somit auch ein Zukunftsmodell.
Ja. Das ehrt dich, ob dann das wirkt versus der 700 Euro in meiner Mailbox mit einem Klick. Ne,
Aber ich würde sagen, also ich meine, das ist ja am Ende, ist es ja eine wirtschaftliche Rechnung. Das heißt, die Unternehmen machen das, die dieses Cashback geben, weil, du hast es eben gesagt, ne? Economies of Scale, also sie generieren entsprechende Umsätze und sie können das aus der Marge rausnehmen. Wenn sie das nicht mehr können, weil sich die Rahmenbedingungen ändern, also vielleicht nicht nur die gesetzlichen, sondern möglicherweise auch die Marktrahmenbedingungen, sodass sie mehr auf Profitabilität achten müssen, dann werden sie auch von sich aus auch damit wieder zurückgehen.
Aber wie könnte das passieren?
Naja, die Frage ist einfach, wie ändern sich Märkte? Also für mich ist das mehr so ein bisschen länger die Frage jetzt, wir kommen ja zu dem Thema KI noch, und die Frage ist einfach, welche Rolle wird der Online-Vertrieb zukünftig einnehmen? Welche Player spielen da eine Rolle? Wie laufen sie in die Modelle aus? Wie ändert sich das? Und damit kann sich natürlich auch so ein Modell der Rückvergütung ändern, weil ich plötzlich vielleicht unter einem anderen Druck stehe.
Also siehst du da tatsächlich Möglichkeiten, die man mit der Branche, mit den Veranstaltern und den Kooperationen etc.?
Ich glaube nicht, dass es aus der Branche kommt. Ich glaube, es kommt von außen, weil sich einfach das Umfeld verändert. Das Spielfeld ändert sich. Und wenn sich das Spielfeld ändert, ändert sich auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und damit kann sich damit auch an dieser Sache was ändern.
Da muss ich nochmal einhaken, nur auch zum Verständnis, weil eigentlich ist es ja so, dass die Veranstalter eben gerade dann auf die OTAs zurückgreifen, weil sie ja auch diesen Hebel haben, dass sie innerhalb kürzester Zeit einfach auch so Lücken füllen können, Drücke in den Markt bringen können und Kapazitäten sozusagen ausleihen können, wenn es da irgendwelche Engpässe oder eben Lücken entstanden sind. Wo siehst du da, dass sich das ändern könnte? Also dass sozusagen dass dieser Mechanismus dann aufgehoben werden können.
Die Frage ist, was ist die Rolle des Mittlers? Also welche Rolle nimmt der Mittler in der Zukunft jetzt ein, in einem anderen Umfeld, in dem jetzt zum Beispiel eine KI auch durchaus als Mittler auftreten kann oder als derjenige, der quasi die Reisekomponenten aussucht? Wir sind da noch nicht, aber wir bewegen uns in einer Geschwindigkeit voran, sodass ich auch ein OTA fragen muss, auch noch ein Reisebüro fragen muss, welche Rolle hat er in der Zukunft? Ja, und wie geht der Kunde vor bei der Reisesuche? Ja, und natürlich gibt es da ganz viele technische Themen zu lösen. Wir sind da auch noch nicht. Aber eins ist ganz klar. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen rückblickend guckt, ne, also zwischen Remediation und Disintermediation, also wir haben im Grunde genommen schon auch immer wieder diese Punkte, dass neue Spieler in den Markt gekommen sind, die einfach das Umfeld verändern. Und ich glaube, wir sind wieder an so einem Punkt. Neue Spieler in den Markt.
Unter anderem durch KI, ne? Weil die Reisesuche da vielleicht nach der Inspiration dort beginnt, ja.
Genau.
Und natürlich auch vielleicht aus anderen Ländern Player.
Denkst du da konkret an neue Player, die da in den Markt drücken könnten? Oder die?
Das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh. Aber der Punkt ist einfach, also wir beschäftigen uns auch im Ausschuss mit dem Thema Sichtbarkeit von Online-Angeboten.
Ja.
Und ich meine, ihr werdet das ja auch wissen für eure eigene Webseite. Die Frage ist einfach, wer kommt und welcher Chatbot kommt. Ich habe jetzt von der OMR, habe ich gesehen, da hatte ein Philipp Klöckner eine Keynote gehalten. Er hatte eine Zahl, die fand ich sehr beeindruckend, dass Anthropic, also Claude, bis zu 70 Mal die Seite scraped, bevor er einen Kunden dahin schickt.
Mhm.
Ja. Also bis zu 70 Mal, wo er die Zahl auch immer her hat, aber die hat er in seiner Keynote genannt, ist der Bot da und scrape die Seite und dann nach 70, also auf 70 Scrapes kommt halt quasi ein
Also das Ding. Heißt sozusagen, der Kunde wird in der KI durch das Absaugen der Informationen von einer Reisebuchungsseite immer in der KI gehalten, 70 Mal, ja. Und erst der 71. Der hat dann das
Bedürfnis. So würde ich diese Zahl interpretieren. Okay. Und die Frage ist ja, da muss ja jeder auf sein eigenes Nutzungsverhalten gehen. Mhm. Ja, die Frage ist ja, wir kommen jetzt schon sehr in das Thema rein, ich weiß, ob wir schon da sind. Aber wenn ich jetzt, wir gehen halt in die Zeit der Agentic. Und wenn ich Agenten losschicken kann, die für mich Dinge sozusagen raussuchen, dann werden die mir nicht nur wahrscheinlich irgendwo eine Zeile geben, wo sie jetzt dann einen Text, sondern die werden mir möglicherweise zukünftig auch eine Webseite aufbauen, wo sie diese Angebote entsprechend für mich aufbereiten. Mhm. Also was ich damit sagen will, und ich kann nicht sagen, wie schnell das geht, aber ich sag mal, dass diese Möglichkeit besteht, die ist, glaube ich, da. Und die Frage ist natürlich, wie werden sich OTAs dazu positionieren? Wie wird sich der klassische Reisevertrieb dazu positionieren? Wie werden sich Veranstalter dazu positionieren? Ja. Weil sie ja nach wie vor möchten, dass der Kunde bei Ihnen auf die Seite kommt, bei Ihnen bucht. Aber möglicherweise müssen Sie anders agieren, damit Sie Ihre Angebote dann in diesem Relevant Set noch drin sind.
Okay. Ich weiß, wir wollen das Feld verlassen. Ich habe noch eine abschließende Frage, einfach auch, weil das AIDA-Urteil relativ frisch ist vom OLG. Es war ja immer vorab so ein bisschen die Spekulation, was bedeutet das denn jetzt am Ende und wie werden die OTA sozusagen jetzt auch darauf aufspringen und dann noch mehr, vielleicht ist dann nochmal mit Cashback-Praxis zu rechnen. Einfach auch aus deiner Sicht, weil du ja auch viel mit dich mit Digitalisierung beschäftigst, rechnest du damit, dass das jetzt so ein Dammbruch ist, alleine schon digital, also dass man als OTA das jetzt nutzen wird und dann vielleicht auch andere Mechanismen digital anwenden wird, um da ein bisschen den Preisdruck noch reinzubringen?
Bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Ja, also es gab immer im Vorwege gab es schon so ein paar Statements, wonach man damit rechnet, aufgrund dieses OLG-Urteils, es ist ja so, ist auch ausgegangen, wie man erwartet hat, dass es eben unerlaubt ist, ein Provisionsverbot oder Weitergabe einer Provision in einen Agenturvertrag reinzuschreiben, werden jetzt die OTAs sozusagen das nutzen, um dann noch mehr technische Möglichkeiten auszunutzen?
Wird Cashback verstärkt?
Genau, Cashback zu verstärken.
Ich glaube, das, also tue ich mich wirklich schwer darauf, eine gute Antwort zu geben, weil ich glaube, dass am Ende, also ich meine, es gibt ja mal im Grunde genommen geht es ja darum zu sagen, okay, mache ich mehr Umsatz, komme ich in andere Staffeln, kriege ich eine bessere Provision, kann auch besser verhandeln. Ja, dann ist die Frage natürlich, wie viel kann ich abgeben? Und das wird auch immer die Frage sein. Also wie viel muss ich aufwenden, um den Kunden auf meine Webseite zu bringen? Was sind die Kosten, die ich habe? Mhm. Und wie viel kann ich aus meiner Marge abgeben an einen Endkunden? Und wie viel brauche ich dann noch? Und diese Rechnung werden die ja immer machen. Ja, und die Frage ist, welche Einnahmequellen habe ich? Worüber finanziere ich mein Geschäft? Und darüber wird man dann entscheiden, wie groß kann dieser Cashback-Anteil sein und werde ich es weiterhin machen können.
Sehr gut. Oliver, wir werden im weiteren Verlauf sehr detailliert nochmal auf euer Fortbildungsangebot rund um KI eingehen. Und da, du hast schon mal sehr sophisticated erläutert, wohin die Reise mit KI gehen kann. Aber ich glaube, ihr fangt für den einen oder anderen auch ein bisschen einfacher an. Das ist, glaube ich, auch gut.
Ja, das ist gut.
Da werden wir gleich drüber reden. Aber ich möchte noch einmal auf dich kommen, Alvin. Und zwar auf dich persönlich. Du bist jetzt 10, 9 Monate im Amt ungefähr, ne?
So. Ich rechne nicht jeden
Tag. Also, aber
du schneide vor allem nichts ab.
Du schneidest nicht ab, genau. Und vielleicht sind es auch erst 8. Wie auch immer, es sind ein paar Monate.
Ja.
Mir ist aufgefallen, Alvin, dass du total locker bist seit ein paar Wochen. Ich habe dich bei Schmetterling erlebt, ein paar Unterhaltungen auch mit dir jetzt so in den letzten Wochen mitgekriegt. Du scheinst warm geworden zu sein mit dem Amt. Täuscht das?
Wir müssen natürlich immer andere beurteilen, aber ich fühle mich, wenn ich so sagen darf, in der Rolle wohl.
Ja.
Bin auch wirklich angekommen in der Rolle. Das bedarf natürlich, man weiß nicht, was es bedeutet, der Präsident zu werden. Man hat es beobachtet, ich war selbst 7 Jahre im Vorstand und konnte ja schon den Vorgänger beobachten, wie das geschieht. Aber das hat dann mit dem täglichen Doing nichts zu tun an der Stelle. Und die ersten Schritte, Politiker kennenzulernen, Mechanismen greifen zu sehen, Sitzungen leiten zu dürfen an der Stelle, viele Begegnungen im Ausland geben dann auch eine gewisse Sicherheit an der Stelle, weil es dann auch neue Themen sind. Und habe dann aber erkannt, dass ich mich sehr wohlfühle in dieser Rolle, auch weil ich sehe, auch gerade wenn es ums Thema Ausland geht, welche Bedeutung wir als Deutsche haben, auch der Verband dort wahrgenommen wird. Und die Rolle versuche ich auszufüllen, aber nicht irgendwie mit einer Attitüde, sondern einfach so, wie ich bin. Das ist, glaube ich, das Beste. Und ich bin dann eher locker.
Ja. Auch humoristisch und nahbar. Also das ist mir jetzt in den letzten Wochen
aufgefallen. Muss auch sein, man braucht ja auch ein bisschen Humor
in der aktuellen
Situation. Auf jeden Fall. Auch.
Das hilft sicherlich, um sich selber wohlzufühlen.
Ja.
Aber Albin, das eine ist eben, du bist in dem Amt angekommen. Das andere ist natürlich die Wirkmacht dieses Amtes.
Ja.
Wie groß ist die Wirkmacht am Ende wirklich?
Also man ist ein Rädchen von einem großen Mahlwerk an der Stelle.
Ja.
Ich kann aber nur sagen, dass diese Wirkmacht und die Gestaltungsmöglichkeiten in den Monaten, in denen ich jetzt in dem Amt bin, durchaus zugenommen haben. Es hat einen Grund gehabt, dass wir und ich als Sachverständiger berufen wurden, um da im Finanzausschuss Rede und Antwort stehen zu können und für die Branche sprechen zu können. Es hat einen Grund gehabt, warum ich dann Live-Interviews gegeben habe und wie wir uns dann auch in der Krise die gesamte Branche bewährt haben.
Ihr habt eine andere Kommunikationsstrategie auch ein Stück weit. Ne?
Ja.
Auch du gehst vielleicht schneller mal vor eine Kamera, wurde dich da...
Ja, da muss man natürlich Acht geben, was man dann
natürlich klar.
Muss ich schon
live ist
vorbereiten.
Aber schwierig.
Live ist schwierig, das stimmt. Aber ich habe gar keine Berührungsängste. Ja. Man muss auch immer bei allen Diskussionen das alte römische Sprichwort, dass man auch immer die andere Seite hören soll. Das habe ich mir immer verinnerlicht, so nach dem Motto, eine schöne Haltung einzunehmen, wunderbar. Mhm. Aber man muss auch immer die andere Seite hören. Das mache ich auf allen Ebenen an der Stelle. Ob das jetzt bei uns in der Berlin ist, zusammen mit Herrn Wehrmann sind wir da in sehr aktivem Austausch oder auch mit allen anderen, mit unseren Vorständen und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
Heute genau, das ist auch authentisch, wenn man dich so beobachtet oder wenn man dich eben auch kennt. Viele kennen dich ja auch schon seit Jahrzehnten.
So unscharmant,
so soll es gar nicht denken. Aber Albin, du hast so nebenbei jetzt gesagt, die Einbindung wird größer, die Wirkmacht wird größer. Also diese Einladung in Ausschüsse und der Kontakt zur Politik, der war ja schon immer da.
Ja, aber ich kann es ja nur von mir persönlich sehen. Also jetzt bin ich, was die nächsten Reisetätigkeiten betrifft, mit einer kleinen Delegation auf dem Weg nach China.
Ja.
Am kommenden Sonntag ist es, werden wir bei der ITB China sein, halte ich eine kleine Rede über die Zusammenarbeit auf touristischen Deutschland und China.
Ja.
Auch einer der Gründe übrigens, warum ich mich dafür einsetze, außer immer interessant zu sehen, wie die voranschreiten, gerade technologisch, ist es ja auch so, für die Branche sich engagieren.
Ja.
Wir haben eine Visumsfreiheit für Deutsche. Für 14 Tage ohne Visum darfst du nach China reisen. Mhm. Das läuft jetzt in diesem Jahr aus. Da muss man auch was dafür tun und auch denen zeigen, dass es uns was wert ist. Und deswegen haben solche Reisen für mich vor allem den Charakter, für die Branche zu wirken.
Ja. Als du deine Antrittsrede gehalten hast in Berlin im Oktober letzten Jahres, da hast du so ein paar Ausblicke auch schon gegeben und auch in Interviews danach auch über die Säulenstruktur gesprochen, über die Kommunikationsstrategie, haben wir gerade schon gesagt, über sagen wir, mehr Speed, vielleicht auch die TUI zurückholen und so weiter. Wie steht es denn damit?
Also was jetzt das Thema mehr Speed angeht und welche Themen ich adressieren möchte oder zusammen mit der Zentrale in Berlin noch weiter voranschreiten möchte, das ist sicher etwas, was wir bereits gut tun, unsere Ausschussarbeit. Wir haben 16 Ausschüsse vom Auslandsausschuss über Digitalisierung, über IT, über Nachhaltigkeit. Mhm. Aber die Themen, die dort erarbeitet werden, aus dem Mitgliederkreis heraus, zusammen mit den Ausschussvorsitzenden, dann so herauszubringen, dass ein echter Nutzen für unsere Branche und für alle Mitglieder ist. Und deswegen ist mir dieses KI-Thema auch so eine Herzensangelegenheit gewesen. Nicht nur zu sagen, KI ist wichtig, das sagt ja jeder heutzutage.
Ja.
Und dann ein White Paper zu erstellen, kann vielleicht nicht jeder, weil du es auch klug prompten musst, um dann über KI was zu halten. Aber dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, so und jetzt gehen wir den nächsten Schritt Und der wird vielleicht auch anstrengend,
ja, ja.
Aber dem müssen wir uns stellen.
Ich glaub,
und das sehen wir uns auch als ein Stück weit Orientierungsgeber.
Ja, genau. Ich glaube, nach meinem Dafürhalten hast du es genau richtig auf den Punkt gebracht. Der Ausschuss ist gut und schön.
Ja.
Und 16 Ausschüsse klingt auch erstmal gut. Man kümmert sich irgendwie um alles. Aber ja. Dadurch allein ist es erstmal nur eine Selbstbeschäftigung.
Genau,
so. Richtig. Oliver, du bist jetzt seit 4 Jahren Vorsitzender des Digitalisierungsausschusses.
Ja.
So, was hat sich denn in den Unternehmen, die da mitwirken in dem Ausschuss und am Ende ja, wollt ihr ja auch alle Mitgliedsunternehmen des DRV erreichen, wirklich dadurch getan, dass ihr diesen Ausschuss habt?
Na, ich glaube, der Punkt ist ja immer, du hast ja immer in den Ausschüssen Vertreter von den Unternehmen.
Ja.
Und da ist natürlich immer die Mitarbeit sehr individuell, aber
ja, genau.
Ich glaube, die Intention kann in zwei Richtungen gehen. Das eine ist zu sagen, wir können in den Ausschüssen was erarbeiten, was wir dann halt dem Verband mitgeben, mit dem halt der Verband quasi dann auch in die Öffentlichkeit gehen kann oder Richtung Politik. Aber was wir ja auch machen, ist, wir machen ja sowas wie quasi Best Practice Sharing. Wir holen uns quasi Referenten rein.
Ja.
Da kann man als Ausschuss immer ganz gut sozusagen punkten, wenn man sagt, hier, ich habe hier einen Expertenkreis und dann kriege ich auch einen Speaker für ein Thema. Und damit bringe ich natürlich Impulse auch in die Teilnehmer.
Ja, die Unternehmen das heißt, nehmen dann am Ende.
Die nehmen das mit. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade, um gerade den letzten Speaker aufzugreifen, vor anderthalb Monaten hatten wir jemanden da, der über dieses Thema Sichtbarkeit von Online-Angeboten gesprochen hat. Und das ist ein Speaker, der normalerweise auf großen Bühnen steht. Und wir hatten dann 30 Leute, wir haben auch noch einen anderen IT-Ausschuss mit eingeladen, einfach um auch dann einen größeren Kreis zu haben. Und er hat eine Stunde lang sehr stark über dieses Thema der Sichtbarkeit von anderen Angeboten gesprochen.
Ja.
Was ändert sich und was bedeutet das?
Okay.
Und das nimmt ja jeder, der da sitzt, mit und nimmt das auch in sein Unternehmen mit und überlegt sich halt natürlich, was bedeutet das für mich, was muss ich tun?
Hast du Erfahrungen oder Best Practices sozusagen bei diesem Mitnehmen, worauf du besonders stolz bist? Also wo hat sich wirklich was in einem Mitgliedsunternehmen des DRV dadurch getan, dass ihr solche Themen besprochen habt, dass jemand einen Vortrag gehalten hat, dass ihr euch auf bestimmte Vorgehensweisen geeinigt habt?
Ja, das wäre wirklich sehr schön, wenn man das mal ganz genau sagen könnte.
Ja.
Ich glaube, es ist mehr teilweise wirklich ein Lernen voneinander und Lernen von anderen, Impulse mitzunehmen. Aber um das nochmal vielleicht anders aufzugreifen, wir haben vor 2 Jahren, das ist glaube ich fast schon 3 Jahre her, hatten wir im Ausschuss quasi auch so eine KI-Webinar gemacht, so als Einführung. Ja, und das wurde von den Mitgliedern gestaltet. Das heißt, die Mitglieder aus dem Ausschuss haben jeweils Beiträge. Der Volker Herrmann hat über generell, wo kommt KI her? Ja, dann hatten wir von Vitos einen Vortrag über das Thema, wie sie es im Bereich Chatbot, Kundenkommunikation einsetzen. Michael Faber hat darüber gesprochen, wie man es im Reisebüro einsetzen kann. Also da gibt es dann aus den Unternehmen auch wiederum Hilfe für andere. Ja, und so kann sich das gegenseitig befruchten.
Ja.
Was ich natürlich jetzt nicht immer im Einzelnen beantworten kann, ist sozusagen, wer nimmt sich da eine Idee mit, geht dann in sein Unternehmen und
das ist dann
und
zu,
stößt vielleicht eine Diskussion an.
Zu mittelbar nur. Ne?
Das,
genau. Sehr gut. Albin, ein großes Thema, was wir aktuell ja auch haben, ist der Kerosinmangel oder der drohende Kerosinmangel, vielleicht auch bei bestimmten Destinationen, wenn es eben ums Wiederauftanken geht. Es werden jetzt ja schon seit Wochen die Rufe laut, die Kerosinreserven dem Markt bereitzustellen, vielleicht auch andere Kerosinarten schneller zuzulassen und. Da kommen ganz spannende Ideen auf einmal.
Ja.
Tun wir genug und was tust du mit deinem Verband dafür?
Also wir stehen erstens natürlich in intensivem Austausch mit unseren Mitgliedsunternehmen, sowohl was die Veranstalter angeht, als auch was Airlines angeht, wie deren Einschätzung der Lage ist. Und die sagen uns, und das haben wir auch dann gespiegelt über das Wirtschaftsministerium, dass der Sommerurlaub gesichert ist.
Okay.
Das ist eine ganz wesentliche Botschaft, die ich auch nach außen trage, die man auch gut nach außen tragen kann. Das Zweite ist, wir haben auch keine Glaskugel, um zu wissen, wie sich die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten dann darstellen wird.
Ja.
Da ich Grundoptimist bin, kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt, es ist kein Frieden, den wir da haben, aber es ist de facto Ruhe, nennen wir es mal so.
Waffenruhe somehow.
Ja, genau, dass sich daraus dann eine Art Befriedung entwickelt und dass sich das dann mittelfristig sehr wohl auf den Kerosinpreis niederschlagen wird.
Okay.
Der ja auch in vielen Regionen auch an anderen Stellen reinschlägt. Das ist schon bekannt.
Okay. Also du machst dir auch über den Sommerurlaub
Sommer keine Gedanken. Ja. Selbstverständlich muss man immer in die Zukunft schauen, wie wir es sich entwickeln. Und wir sprechen auch im Wirtschaftsministerium, welche Möglichkeiten gibt es, sind da sehr abgestimmt auch mit dem BDL.
Ja.
Die beiden von dir genannten Möglichkeiten, was kann ich noch nutzen? Gibt es denn nicht auch einen Treibstoff, der nicht so klassifiziert ist, der in den USA sehr wohl verwendet werden kann, bei uns noch nicht?
Genau.
Das ist eine Prüfungsmöglichkeit. Müssen wir an eventuelle Reserven, nationale oder internationale Dinge, das haben wir auf dem Schirm.
Okay.
Und da sind wir auch zum Beispiel mit dem BDL in sehr intensivem Austausch.
Es ist eigentlich so, dass das Hedgen, was ja ein bisschen auch vor hohen Preisen schützt, das hat ja längst nicht jede Airline gemacht oder nicht in dem Grad, wie es vielleicht auch dann wirklich jetzt sinnvoll wäre, also vielleicht bei 80%. Braucht es da dann auch nochmal sozusagen vielleicht eine Richtlinie für die Branche? Am Ende entscheiden das natürlich die Unternehmen selbst, aber war da der eine oder andere Player im Airline-Markt zu leichtsinnig und hat halt nicht gehedged?
Das ist meiner Kenntnis. Ja. Was ich gehört habe, haben sie in hochgradigem Maße gehedged an der Stelle. Man muss vielleicht noch zur Erklärung sagen, das Hedgen bedeutet ja nicht, dass ich jetzt einen Ölpreis an irgendeinen Ort kaufe. Der Ölpreis hat an verschiedenen Orten auch unterschiedliche Preise, sondern es ist ein fein ziseliertes Spiel, eine Art Wette, ein Finanzinstrument. Das ist Hedgen, dass ich einen Gesamtpreis abbilde. Und da brauchst du wirklich Experten, gerade bei der Luftverkehrsgesellschaften, dass ich weiß, an welchen Stellen brauche ich welches Volumen, zu welchem Preis. Und ist man in guten Händen, das machen die sehr professionell.
Ja. Ist das eigentlich eine irre Lernkurve? Ich gehe gleich über die Lernkurve, die du jetzt in den letzten Monaten erlebst. Das sind ja Themen, die hat man jetzt so vor einem Jahr nicht ganz so auf der Agenda
gehabt, oder? Das stimmt, aber das ist vielleicht das Bereichernde am Job. Okay.
Du bist zwar nie zu Hause, aber es macht dir Spaß.
Dann müsstest du jetzt meine Frau fragen.
Ja, ob es dir auch Spaß macht, dass du...
Wenn ich nach Hause komme, weißt du...
oder wenn du wieder
fährst. Nach dem Motto, ich komme nach Hause und die Tür geht auf und so.
Und dann muss ja erstmal der Hund raus. Ne?
So, wer sind Sie? Sie sind meinem Mann so ähnlich.
Genau, der war schon lange nicht mehr da.
Ja, genau.
Da muss der Hund raus, genau. In meinem Interview gesagt. Wenn wir jetzt gerade bei den Lernthemen sind, also Kerosin, Auskrise und so weiter, worauf bist du besonders stolz, wenn du zurückblickst?
Ich bin darauf stolz, wie die Branche den Kriegs, den wir da im Nahen Osten hatten und haben, wie das gemanagt wurde.
Aber auch vor allem, wenn man jetzt mal auf den Verband guckt.
Selbstverständlich. Das zu sehen, das war für mich ja auch eine Art Feuertaufe. Ich war ja da in Berlin, als es losging, Vorbereitung zur ETB, durfte dann eine ITB-Eröffnungsrede halten. Die haben wir dann, hatten wir ein Exemplar, das haben wir während des Wochenendes viermal umgeschrieben, weil ich auch in entsprechenden Krisen stehen war und habe dann gemerkt, wie gut die Zusammenarbeit ist, was unser Krisenmanagement, ist ja auch ein Ausschuss, ne, von Gerhard gemanagt, wie intensiv die Zusammenarbeit und professionell die Zusammenarbeit auch mit dem Auswärtigen Amt ist, wie die Veranstalter untereinander wirklich hochprofessionell und ohne irgendwelche Animositäten oder wirtschaftliche Vorteile miteinander agieren.
Ja.
Und welchen Beitrag wir hierzu geleistet haben, da würde ich sagen, darauf kann man stolz sein.
Ja.
Du hattest auch noch eine andere Ankündigung gebracht, das hast du ja eben auch schon angerissen. Also du wolltest den Verband moderner aufstellen, sollte ein bisschen schlanker strukturiert sein, moderner, agiler. Wenn du jetzt zurückblickst, ist es so?
Wir sind die ersten Schritte gegangen, würde ich mal sagen, gerade was Kommunikation angeht. Also selbst bin auf LinkedIn aktiv, stehe heute hier. Viele Vorständinnen und Vorstände, die auch neu dabei gekommen sind, auch sehr aktiv, sehr kommunikativ. Das zeichnet auch unsere Zusammenarbeit aus. Wir sind untereinander sehr gut vernetzt. Wir hatten heute früh eine virtuelle Vorstandscall, wo wir uns so im 4-Wochen-Rhythmus immer updaten, was ist gerade los, was gibt es da zu betrachten. Da sind wir schneller und auch besser geworden intern. Aber wir wissen auch, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht am Design was ändern müssen, noch mehr Schlagkraft gewinnen müssen, was die Geschwindigkeit angeht. Aber eigentlich bin ich da sehr zuversichtlich.
Wo muss mehr Schlagkraft her? Wo muss mehr Geschwindigkeit?
Geschwindigkeit bei der Reaktionsgeschwindigkeit.
Auf bestimmte
Themen. Bei gewissen Themen an der Stelle. Aber es muss wohl durchdacht sein. Ja. Es muss ja auch abgestimmt sein. Das redet sich so leicht, aber ihr wisst es auch.
Ja,
heute kommt die Schlagzeile.
Ja, ja.
Ich stehe jeden Morgen auf und schaue, was ist los.
Genau. Ja.
Und die Säulenstruktur, die bleibt aber wirklich...
Da sind wir momentan, wie wir an einer anderen Stelle gesagt haben, in einem Strategieprozess. Den durchlaufen wir hochprofessionell gerade und sind da guter Dinge, da bis zum Hauptstadtkongress eine Antwort geben zu können.
Oliver, wie würdest du das beurteilen? Wie viel Wegstrecke bei der Modernisierung des Verbandes ist Albin und sein Team, sind Albin und sein Team schon gegangen?
Naja, ich glaube schon, wir haben jetzt, also wir haben ja das Thema Positionspapier, White Paper, Arbeit in den Ausschüssen. Ich finde, da hat sich schon einiges geändert. Ich hatte viel Diskussionen in der Vergangenheit immer so ein bisschen, was möchte der Verband von uns, wo können wir unterstützen? Ja, und hier haben wir einen ganz klaren Auftrag bekommen und auch den Wunsch, das zu tun. Und das motiviert auch die Mitglieder in den Ausschüssen, weil die dann, ich meine, man kann sich ja über Best Practice austauschen, über all diese Themen, wenn man auch eine Chance hat, sozusagen was rauszugeben, was mitzugeben. Ja, und das wird auch veröffentlicht. Das ist gut.
Und da muss ich eine Lanze brechen für die ganze Arbeit, die hier geleistet wurde. Und für mich wirklich schön zu sehen, dass es nicht nur Ankündigungen sind, sondern dass da was erarbeitet ist, was der Oliver gleich vorstellen wird. Und da kann ich nur den flammenden Appell an die ganze Branche richten. Macht mit!
So, super. Albin, vielen Dank für diese Überleitung. Ja. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem, du hast ja dich ja schon viel eingebracht, dann merkst du, dass du nicht nur über KI und Digitalisierung hier sprechen kannst, aber was genau habt ihr da jetzt gebacken und wie kann man mitmachen und an diesem Kuchen teilhaben?
Ja, also okay, es geht hier um eine geförderte Schulung und das Ganze geht zurück auf das Qualifizierungschancengesetz. Das ist von der Bundesregierung, gibt es schon seit einigen Jahren. Die Idee dabei, die finde ich übrigens absolut sinnvoll, ist, Mitarbeiter zu qualifizieren, wenn sie in Arbeit sind.
Ja.
Und nicht erst, wenn sie raus
sind.
Und das heißt, es geht hier um eine geförderte Schulung, es geht hier um eine zertifizierte Schulung. Das ist alles in alle Richtungen abgesichert. Und es geht in dem Fall um ein 16-Wochen-Programm. Und 16 Wochen heißt jeweils einen Tag pro Woche.
Also,
16 Wochen im Ganzen.
Sagen viele Arbeitgeber schon mal, schönen Dank.
Aber 16 Wochen heißt einen Tag pro Woche. Das heißt, die Schulungskosten werden übernommen, die fallen nicht an, und es werden Teil der Lohnkosten übernommen. Das hängt von der Größe des Unternehmens ab.
Bitte? Bis zu 75%.
Bis zu 75% bei den kleinen Unternehmen, bei den größeren weniger.
Ach so, okay.
So, und also das heißt aber im Grunde genommen, also zum einen, ich bringe Mitarbeiter, einen oder mehrere, ich kann das entscheiden, ja, wenn ich jetzt die schule ich auf dem Thema KI sehr breit. Also es geht nicht darum, wie prompte ich richtig oder welche sind die letzten Tools, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, wie gehe ich damit um, was sind ethische Fragen, was sind rechtliche Fragen, wie kann ich Projekte im Unternehmen unterstützen, wie kann ich überhaupt notwendig, also Anwendungsfelder im Unternehmen identifizieren. Also es wird sehr breit gemacht. Es geht ja darum, nicht die einzelne Person darauf zu schulen, wie sie am besten promptet, sondern wie kann sie Wirkung im Unternehmen entfalten. Und deshalb ist das jetzt sehr breit angelegt. Gibt auch also einen sehr standardisierten Teil, weil der ist, sag ich mal, unternehmensunabhängig. Also ethische Themen, rechtliche Themen, sind unter. Und dann gibt es aber auch Praxisbeispiele, also Content-Generierung, Bildgenerierung etc. Die kann man sehr branchenspezifisch machen.
Welchen Teil nimmt dieses branchenspezifische ein?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, es gibt in den 16 Wochen jeweils vier Praxisblöcke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in denen halt quasi nochmal auch mit Praktikern aus der Branche, das müssen wir noch klären, was da reinkommt, genau, kann man eben solche Themen. Aber zum Beispiel Bildgenerierung ist eins der Themen. Bildgenerierung kann im Marketing stattfinden. Und dafür ist es zum Beispiel ein Punkt, den man nutzen kann.
Und dieses Programm, wenn ich es ergänzen darf, richtet sich nicht nur an Reisebüros, richtet sich an Veranstalter, richtet sich an die ganze Touristikbranche und haben wir so gestaltet, dass es auch für Nicht-DRV-Mitglieder nutzbar ist.
Ja. Ach so.
Das ist uns eine wirkliche Herzensangelegenheit, dass wir hier etwas für die Branche tun, bei dem wichtigsten Thema der Zukunft.
Okay, also man kann von Hannover bis Frankfurt
mit. Und natürlich 16 Wochen, jeden Freitag
ist das Monat.
Genau. Da muss man was investieren, aber wir wissen was für die Zukunft.
Ja, klar.
Ich möchte nicht sagen, dass ein Ruck durch Deutschland gehen muss, wie der Herr Herzog mal gesagt hat, der Bundespräsident. Auch
vielleicht hat er recht gehabt.
Ja, aber er hat recht gehabt, und das gilt für unsere Branche, was dieses Thema betrifft, auf alle Fälle. Ja. Da muss ein Ruck dadurch gehen und da muss sich jeder damit beschäftigen. Und mit diesem Modell, das Beantragungswesen wird auch unterstützt, wo viele sagen, wie mache ich das, wie kriege ich denn die Fördergelder? Da haben wir jemanden an der Hand, der die Firmen an die Hand nimmt und die hinleitet dazu, dass es auch wirklich funktioniert.
Dass diese Lohnkosten erstattet werden und auch die Kosten für die Fortbildung an sich?
Nee, ist nicht erstattet. Also ganz wichtig ist, ich kann überhaupt nur teilnehmen, wenn das alles sozusagen in trockenen Tüchern ist. Das heißt, die Das ist die GFN, eine Tochter der Amadeus Fire, die hat das geschrieben, mit Amadeus IT Group nichts zu tun hat. Personaldienstleister aus hier in Deutschland, in Frankfurt ansässig.
Aber heißt ja nicht zufällig genauso.
Zufällig.
Heißt zufällig
genauso. Okay. Amadeus Fire, die für Finanzen und Rechnungswesen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. So, also die machen dieses, und die GFN ist eine Tochter, und die GFN nimmt die Unternehmen bei der Hand, berät sie individuell auf ihre Fragestellungen, und erst wenn die Förderung durch ist, dann kommen die, können die Mitarbeiter, und es geht immer auf die Mitarbeiter, können die in diese Maßnahme einsteigen. Okay. Das heißt, es kann auch nicht passieren, dass ich sage, ich schicke die da rein, das Geld nachher nicht, sondern, also das Einzige, was passieren kann, ist, ich schicke die da rein, die gehen nicht hin, die nehmen nicht teil, weil da ist auch eine Nachweispflicht.
Ja. Klar. Ah ja, sehr gut.
Klar, weil ich meine, am Ende sind unsere Steuergelder, die dafür verwendet werden. Also muss also
es
man
wird auch kontrolliert, ob man wirklich
da ist. Es wird kontrolliert, ja, klar. Es heißt aber auch, wenn man mal nicht da ist, kann man was nachholen. Aber es gibt eine gewisse Anwesenheitsverpflichtung.
Ja, genau. Und wann geht das los?
Die erste Kohorte sollte zum 1.7. starten und die nächste zum 1.10., wenn ich richtig in Erinnerung habe. Okay. Wir machen noch eine Infosession am 8.6., aber werden auch bei Bedarf noch weitere anbieten. Mhm. Weil es gibt viele Fragen und natürlich dieses Förderungsthema immer erstmal so eine Hürde. Aber da ist die GFN, ich habe gestern noch mit denen gesprochen, absolut bereit und nimmt sich da jeder Anfrage an und prüft, wie das stattfinden kann, also wie man helfen kann.
Und wie ist das Bild eigentlich? Also wird in der Branche KI eher als Chance oder als Risiko wahrgenommen?
Gute Frage. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das gibt beides. Ne? Mhm. Es gibt beides. Und also eins muss man ganz klar sagen. Also das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Es wird immer, es geht einfach immer schneller. Reisen ist ein super attraktives Thema für KI, weil Reisen ist eine komplexe Entscheidung, wo ich viel Informationsbedarf habe. Und das ist auch ein sehr schöner Use Case für alle KI-Anbieter.
Ja.
Ja, und ist es natürlich auch für uns selber. Ich meine, jeder wird vermutlich hier im Raum die KI schon genutzt haben, um irgendeine Reiseentscheidung, vorzubereiten oder sich zu informieren oder zu gucken, was kann ich da machen. Ja, und wir sind jetzt vielleicht noch nicht an der Buchung, aber das wird eine Frage sein, wann kommen wir an die Buchung? Ja, insofern ist das ein.
Also davon gehst du auch aus, dass es dann irgendwann wirklich auch von der KI erledigt wird, dass man mithilfe der KI dann auch buchen kann.
Es braucht dafür Standards, es braucht dafür richtige Daten. Mhm. Das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, aber das wird ja auch die Frage sein, wie weit werden die Leistungsträger in der Industrie ihre Daten so weit aufbereiten, bereitstellen, dass sie auch von der KI genutzt werden kann.
Ja.
Die Frage ist halt, wenn ich es nicht tue,
dann machen das andere.
Finde ich dann noch statt.
Ja.
Und das ist das, was ich meinte mit dem anderen Spielfeld. Also wir haben jetzt ein großes Spiel von OTAs, Meta etc., aber es wird ein neues Spielfeld aufgemacht.
Und wen siehst du da besonders gut vorbereitet? Wenn du dann jetzt mal, also du hast ja sicherlich auch einen übergreifenden Blick so ein bisschen auf die Player an der Branche.
Ja, das glaube ich, ist schwer zu sagen, weil so im Detail sieht man das nicht unbedingt immer. Aber die Frage ist, ich glaube, jeder, der sich damit intensiv beschäftigt und einfach sich überlegt, an welchen Stellen kann ich jetzt eine KI bei mir einsetzen. Und wir haben jetzt gerade sehr viel über das Thema Inspiration und Suche und so weiter gesprochen, aber das ist ja nur ein Feld.
Ja.
Es geht ja eigentlich viel mehr darum, auch zu sagen, aus der Unternehmenssicht, wie stelle ich mich intern auf? Ja? Was kann ich, wie kann ich vielleicht intern besser auf Kundenmails reagieren, vielleicht Kundenanfragen schneller beantworten, kann aber auch aus den Anfragen, die ich bekommen habe, besser rausziehen. Was sind denn die Probleme? Schneller rausziehen. Wie weit kann ich zum Beispiel die Daten, die bei mir im Unternehmen anfallen, sie besser analysieren? Wie weit kann ich Texterstellung einfacher machen, Bilderstellung einfacher machen? Also es gibt ganz viele Anwendungsfelder, aber das muss auch jeder ein Stück weit für sich beantworten, wo will er ansetzen.
Ja, gibt es vielleicht auch so typische Fehler, die du auch schon gesehen hast, die in der Branche gemacht werden im Umgang mit KI, weil das eben gerade jetzt auch so ein neues Spielfeld ist?
Naja, ich glaube, also ich kann es nicht ganz genau für die Branche, ich höre das nur eben in sehr vielen auch Podcasts und Vorträgen, dass viele Unternehmen was anfangen und dann doch wieder irgendwie aufhören.
Ja.
Ich glaube, man muss sich kleine überschaubare Pilotprojekte suchen, mit denen man die Erfolge zeigen kann und auch die Mitarbeiter dabei sehr stark mitnehmen. Und es muss auch tatsächlich aus dem Management vorgelebt werden. Wenn ich das nicht vorgebe und sage, mir ist das wichtig, ich möchte das, dann werden diejenigen, die skeptisch sind, werden immer sagen, oh ja, die halluziniert und ach nee, und ich kann das alles so viel besser. Aber faktisch ist, nee, sie ist wirklich extrem leistungsstark und man muss sie gut einsetzen. Und man braucht dann auch vielleicht andere Skills, um damit umzugehen. Weil ich muss dann natürlich die Ergebnisse beurteilen. Weil ich kann ja nicht sagen, okay, wird schon stimmen. Ja. Ich muss ja mit den Ergebnissen umgehen, ich muss mit den Ergebnissen arbeiten.
Okay. Und denkst du, das ist eine Bedrohung, also das ist ja auch immer die These, die aufgestellt wird, dass es eine Bedrohung für die Arbeitsplätze sein wird oder ist, die KI?
Also nicht per se, aber es gibt natürlich vielleicht repetitive Aufgaben, Bereiche, in denen Automatisierung stattfindet, wo man einfach sagt, okay, da ist, da kann eine KI diese Arbeit besser und schneller machen.
Ja.
Und ich brauche aber trotzdem immer noch Menschen, die dann eben mit den Ergebnissen arbeiten, ja, und vielleicht fallen dann einige Profile, also Aufgaben weg, aber andere entstehen.
Genau. Super spannend. Gibt es denn eigentlich einen Standardkurs, der sozusagen alles irgendwie abdeckt, oder gibt es besondere Kurse, ne? Wenn du sagst Kohorte 1, Kohorte 2, die dann leicht anders, vielleicht das eine eher für den stationären, das andere eher für KI-Einsatz in Unternehmen, oder?
Nee, also dieses Programm ist sehr breit aufgestellt. Das wird auch, das wird, ja, das ist, also, das ist zertifiziert.
Ja.
Das ist auch nicht nur für die Reisebranche gemacht. Ja, das wird auch in anderen Branchen auch eingesetzt.
Okay. Ja.
Und es gibt dann diese Spezialisierung. Mhm. Aber ich sag mal so, die Grundlagen braucht jeder, egal wer er arbeitet.
Ja.
Und dann muss er das auf sein Anwendungsfeld anbieten. Mhm. Und das ist ja ein Teil auch dieser Schulung, dass die Menschen, die ja in diesen Kursen sind, das auch nachher dann können sollen.
Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr?
Wir sind jetzt, ist aktuell noch schwer zu sagen. Ich habe gestern mit der GFN gesprochen, die sagen, sie kriegen so am Tag etwa um die 10 Anfragen nach dem Programm.
Das sind dann Unternehmensanfragen oder einzelne Personen?
Ganze bunte Mischung.
Okay.
Ja. Und das ist halt zum Beispiel auch, nur um ein Beispiel zu geben, es gibt auch eine Reihe von Solo-Selbstständigen, man muss sozusagen versicherungspflichtig sein, damit man das in Anspruch nehmen kann.
Aha.
Weil natürlich, das heißt, also es gilt nicht für jeden, aber auch für die habe ich. Wurde mir ganz klar nochmal gesagt, auch für alle wird geguckt, welche Möglichkeiten gibt es.
Ja, sehr gut. So, weil die Zeit rast, kommen wir jetzt zu einer Schnellfragerunde.
Oh.
Weil, ja, also jetzt sind die Themen schnell
und
durch.
Und da kann man auch weitermachen, weiter geht auch.
Ja, also genau. Albin, Pauschalreisesiegel wurde ja ins Spiel gebracht, unter anderem von Christoph Debus.
Ja.
Brauchen wir das?
Ja.
Ja?
Klarer Verfechter dafür. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sicherungsfonds.
Alright, okay.
Sicherungsfonds
unbedingt. Und welcher Ausschuss arbeitet daran?
Bitte?
Welcher Ausschuss arbeitet daran?
Da arbeitet kein Ausschuss dran. Da sind wir als Hauptgesellschafter in engem Kontakt mit dem DSF selbst.
Wunderbar. Und dann wann ist da was verkündungsreif? Oder
Any second from now.
Any second from now, okay. Also wenn ihr in Sekunden
nascht,
dann ist es ja bald soweit. Ja?
Sind wir
vielleicht noch während der Sendung.
Wir hatten jetzt gerade ein Interview auch mit Herrn Gent veröffentlicht, auf dem Weg der Weiterentwicklung, der positiven Weiterentwicklung, der Fonds gerade ist. Da freut uns sehr, dass wir das mit der Fonds mit der Kreditmittellinie hingekriegt haben. Jetzt kommt die Entgeltabsenkung und parallel betrachten wir diesen Prozess.
Sehr gut. Sag mal, der Hauptstadtgipfel ist im Oktober. Ne?
Ja.
Braucht es eigentlich mehr namhafte Politiker als jetzt beim Tourismusgipfel?
Es kommt auf die Qualität der Vorträge darauf an.
Ja.
Und die war gut jetzt an der Stelle. Aber sehr wohl sprechen wir Politiker an, auch auf Bundesministeriumsebene hier aufzutreten.
Okay, also ein paar richtige Minister.
Gerade. Bitte?
Ein paar richtige Minister.
Es sind auch richtige Staatssekretäre.
Also nicht sehr gut gekontert. Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Es gibt Stimmen, die sagen, ich weiß nicht, ob die recht haben, dass die Selbstverpflichtungen der Branche eher lächerlich sind und dass wir da nicht so richtig vorankommen, weil das drohende, wegrutschende Geschäftsmodell uns eigentlich dazu bringt, dass wir jeden Euro retten müssen und nicht noch irgendwie in Nachhaltigkeit stecken können.
Ja.
Wie siehst du es?
Sehe ich nicht so. Ich sehe, dass es in der Branche die tiefe Erkenntnis gibt, dass ich Nachhaltigkeit brauche.
Die Erkenntnis ist
ja, aber ich sehe auch, um mal ein positives, konkretes Beispiel zu nennen, welche Anstrengungen gerade die Kreuzfahrtindustrie unternimmt, durch diverseste Maßnahmen diesem Thema gerecht zu werden. Ich weiß, welche Initiativen es gibt von Hotelorganisationen, die Objekte noch nachhaltiger zu machen. Ich weiß, dass die Fluggesellschaften dran sind, vehement dran zu sein, die Sustainable Fuels auch in den Markt zu bringen. Da brauchen wir also auch noch politische Unterstützung, dass das im Hochlaufverfahren kommt. Also ich sehe das gar nicht so und ich weiß auch, dass der Mensch darauf achtet, dass es nachhaltige Produkte sind. Auch wenn es nicht gerade im Fokus ist, weil gerade der Preisfokus ist.
Ja, genau.
Deswegen ist es nicht von der Tagesordnung verschwunden.
Von der Tagesordnung nicht verschwunden und mehr als Lippenbekenntnisse
gemacht,
Albin Deudel. Sehr gut. So, dann gibt es ja den großen Trend Eigenanreise. Ja, mhm. Deutschland ist schon immer eigentlich das Top-Reiseziel gewesen. Natürlich nicht für Flugreisen, aber ne, wenn man Urlaub macht, die meisten machen dann eben doch in Deutschland Urlaub. Sind wir da in den Reisebüros eigentlich zu schlecht aufgestellt, um auch da damit Geld zu verdienen?
Gut, wir sind so aufgestellt, wie wir seit Jahrzehnten aufgestellt sind. Die Konzentration war, auch weil der Preis attraktiver war, selbstverständlich die Flugpauschalreise. Wenn sich hier im Markt etwas tut, dann sind Reisebüros sehr wohl diejenigen, die den Trend aufgreifen. Was wir an Trends sehen, wenn es um Deutschlandtourismus geht, ist ja auch ein sehr starker Wohnmobilmarkt. Ja. Es gibt über 1 Million zugelassene Wohnmobile. Und wenn man Übernachtungszahlen in Deutschland sieht, die ja steigend sind aus dem Inland heraus, Ausland fehlt uns noch ein bisschen, kaufkräftiges Klientel, sehen wir, dass gerade die Campingplatzübernachtungen steigen. Die spielen eine große Rolle an der Stelle. Das wird dann schwieriger, es sei denn, und da kenne ich Reisebüros, die das wiederum als Geschäftsmodell entwickelt haben und selbst Wohnmobile vermieten. Das ist zum Beispiel etwas, wo man sehr gut auf den Trend reagieren kann.
Okay. Ist das dann an irgendeiner Stelle auch eine Pauschalreise? Wenn man dann das weiß ich gar nicht. Ne?
Ich verstehe nicht.
Nee, okay. Nein. Alles klar. Sehr gut. Albin, der DRV ist groß, der größte Verband in unserer Industrie und trotzdem braucht es natürlich auch Allianzen. Welche ist dir denn die liebste?
Meine Allianz ist mir die liebste, die die wirksamste ist. Und Allianz und heißt für mich, wenn man über Sachthemen spricht, dort dann auf dem gleichen Strang zu ziehen an der Stelle. Ja. Deswegen habe ich da keine Vorlieben oder so. Mir geht es rein um die Sache.
Rein um die Sache. Und was sind typische Allianzen mit anderen Verbänden oder mit großen Unternehmen der Branche? Was ist so typisch, wo du, sozusagen, wenn du was erreichen willst, die ersten drei Nummern, die du außerhalb des DRV, außerhalb der DRV-Geschäftsstelle anrufst?
Also wenn es ums Thema Absenkung von Luftverkehrssteuern geht, wo wir nur einen kleinen Schritt gegangen sind, da gehören sicher die anderen Verbände dazu, zum Beispiel BDL oder BTW an der Stelle. Und da ist man sich sehr schnell einig. Ja. Das kann ich nicht anders sagen.
Okay.
Und bei den anderen Fragen, da wissen wir auch, welche Hebel wir zu greifen haben und anzutickern haben. Und da bin ich sehr gelassen, dass wir es hinkriegen, weil wir sind da gesprächsoffen.
Okay. Bist du durch mit der TUI oder seid ihr durch mit der TUI?
Sie haben vor 2 Jahren eine Entscheidung getroffen, die akzeptieren wir und respektieren wir natürlich.
Okay. Also es ist, also mir kommt es so vor, als ob das überhaupt kein Thema mehr ist, aber übrigens auch in Hannover, dass man irgendwie mal schaut, dass es doch wieder zusammengeht.
Momentan kein Thema.
Okay, alles klar. Und das ist okay so.
Wir würden es natürlich sehr begrüßen, wenn die TUI bei uns Mitglied wäre. Selbstverständlich ist der Marktführer der größte und würden uns sehr freuen, aber es ist momentan nicht auf der Tagesordnung.
Sehr schön. Gut, da haben wir doch noch im Schnelldurchlauf einige Themen durchgesprochen. Bianca, wir sind fast bei einer Stunde rum.
Genau, ich habe noch eine kurze Anmerkung. Die Ulrike Katz hat sich zu Wort gemeldet.
Ja, bitte.
Dann von der Säule E und hat noch mal kurz eingeworfen zum Thema KI White Paper. Für Solo-Selbstständige kommt die sogenannte Kompassförderung in Frage. Also nur das noch mal, dass wir das hier einfach noch mal als Info reingeben. Genau.
Aber danke, wie auch schon gesagt, dass, also die GFN berät bei jeder Anfrage.
Ja.
Ist da mit dem Geschäftsführer gesprochen. Also und da gibt es dann halt auch die entsprechenden Infos, welche, ob es Förderungsmöglichkeiten gibt und welche.
Ja, ist doch super. Genau, dann haben wir das nochmal als Info mitgebracht.
Super. Oliver, wie geht's jetzt mit dir weiter? Der 1. Juni, da bist du dann wirklich raus bei Amadeus?
Am 1. Juni starte ich meine Vorlesung zum Thema Travel Technology an der Uni Worms.
Okay. Und das geht, wie lange ist?
Das ist jetzt das Sommersemester und fürs Wintersemester haben wir dann nochmal geplant, dass wir was zum Thema KI machen, auch in der Diagnostikausbildung an der Uni Worms für den Studiengang International Tourism Management.
Okay.
Das sind jetzt erstmal so die beiden Schwerpunkte. Ich bleibe dem DRV ja noch erhalten und mache dieses Thema da gern noch weiter.
Oh, da kommt ein kräftiges Nicken, da freut man sich auf wirklich sehr.
Ja, das lässt sich auch gut miteinander verbinden.
Ja, ja, klar.
Also die Ausbildung und dann eben natürlich auch am Markt zu bleiben mit den Themen.
Ja, ja.
Und alles andere wird sich zeigen.
Okay, wird sich zeigen, das klingt immer so, als du bist aber offen auch für neue Engagements. Das ist ja, wir Personalien, die fliegen ja nur so hier in den letzten Wochen durch die Branche.
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, ich habe natürlich momentan meinen Fokus auf das Thema KI gelegt.
Ja.
Das ist für mich wie so ein, ich habe quasi damals über das Internet meine Promotion geschrieben, meine Doktorarbeit.
Mhm.
Und jetzt habe ich quasi wieder so einen Moment, wo ich denke, wow, da ändert sich wieder alles. Das ist so ein einschneidendes. Und das hat mich so auch in Bann gezogen, dass ich mich ja privat sehr stark damit beschäftige.
Ja, also am Ende auch eine spannende Zeit. Ne? Ja. Es sind zwar viele Krisen und Herausforderungen, aber es ist irgendwie auch spannend.
Ja, ne? Genau. Sehe ich auch so.
Sehr schön. So, letzte Frage hier ist immer die nach dem persönlichen Urlaubsziel. Alvin, wo geht's hin? Also nächste Woche nach China, aber das ist eine Dienstreise.
Das ist richtig. Ich werde dieses Jahr mit der Family nach England fahren.
Okay, wo da genau?
Wir werden so eine kleine Rundreise machen.
Mit Cornwall?
Cornwall, genau. Wahrscheinlich auch Cambridge.
Cool.
Und am Ende natürlich London.
Ja, natürlich, das ist das muss sein.
Gesetzt.
Super.
Genau.
Das finde ich sehr reizvoll. Oliver, bei dir?
Ich fahre mal wieder nach Dänemark.
Nach Dänemark,
schön. Genau. Einmal in Ringkøbing Fjord und eine Woche Kopenhagen.
Okay, ja, auch cool. Eine schöne Stadt dabei. Und Bianca, wo geht's denn bei dir eigentlich hin?
Ich fliege zum ersten Mal nach Indonesien mit der Familie. Da freuen wir uns auch sehr drauf.
Nach Bali.
Mal nicht in den Bulli, sondern...
Yoga-Retreat.
Eher surfen, aber...
Sehr gut, gut. Wenigstens ein Stück weit weg.
Wo,
ich habe auch noch, also wir werden in Europa bleiben. Wir machen im Sommer eigentlich immer irgendwie so Europa Roadtrip und dann irgendwo landen wir in den Dolomiten oder irgendwo in einem Hotel noch für eine halbe Woche. Genau. Und ein bisschen Campingplatz ist auch oft dabei. Das trotze ich meiner Frau dann oft ab, aber es meistens reicht es nur für 3 Nächte, meine Überzeugungskraft.
Camping oder Glamping?
Camping. Camping tatsächlich. Wirklich volle Ausrüstung. Gut, also das war's. Vielen Dank für euren Besuch. Total spannender Austausch, dass ihr allen Fragen so eloquent und auch mit interessanten Aussagen standgehalten habt. Ist wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast in wenigen Tagen bei uns auf fvw.de.
Und eine kurze Ergänzung. Ja. Am 2. Juni ist die nächste Session, die nächste Sendung Wissenstag Gesundheitstourismus um 10 Uhr. Das nochmal
sehr gut.
Aufruf für euch wieder einzuschalten.
Wunderbar. Tschüss und ein schönes Wochenende. Viele Grüße aus Hamburg.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.